Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Donnerstag. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In Berlin sitzen jetzt am Nachmittag noch immer die Spitzen von SPD, FDP und Grünen zusammen, um eine mögliche Ampelkoalition auszuloten. Wie vielversprechend ist dieses Treffen? Sind die Schnittmengen dieser drei Parteien wirklich so groß? Wo gibt's noch dicke Bretter zu bohren und kann die Ampel auch im Bund funktionieren? Darüber sprechen wir gleich ausführlich und wir klären mit einem Verhandlungsexperten, worauf es jetzt in dieser Phase genau ankommt. Ist es die Taktik? Ist es der Verhandlungsort? Sind es am Ende die Kekse auf dem Tisch? Woran könnten die Gespräche noch scheitern? Dazu gleich mehr und wir erläutern die neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Denn die STIKO sagt heute, relativ überraschend, wer mit Johnson & Johnson geimpft ist, hat einen ungenügenden Schutz gegen Corona. Was das nun für die über 3 Millionen Betroffenen heißt, auch das gleich, vorher aber erstmal alles Wichtige zum Sondierungsmarathon. Und da ist die große Frage, kann die Ampel, wie wir sie seit Jahren schon in Rheinland-Pfalz kennen, auch im Bund funktionieren? Darüber beraten seit dem Vormittag in Berlin die Spitzen von SPD, FDP und den Grünen. Es ist die erste Sondierungsrunde zu dritt. Danach wollen die Parteien entscheiden, ob sie in ganz formelle Koalitionsgespräche einsteigen werden oder nicht. Noah Theiss aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Sollte es dazu kommen, stehen in einigen Bereichen wohl harte Verhandlungen bevor.
Ja, absolut. Auch wenn die Ampel aktuell als das vielversprechendste Bündnis gilt, gibt es eine ganze Reihe von Themen zwischen den drei Parteien, die noch strittig sind. Erstens die Steuern. Ein ganz großer Knackpunkt, weil hier Grundüberzeugungen aufeinanderprallen. SPD und Grüne wollen hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten, nach dem Motto stärkere Schultern tragen mehr. Für die FDP sind Steuererhöhungen dagegen tabu. Zweitens der Soli. Den will die FDP komplett abschaffen, die SPD ist dagegen. Und drittens die Schuldenbremse. Die wollen die Grünen aufweichen, damit mehr Geld in den Klimaschutz fließen kann. SPD und FDP wollen das aber nicht.
Darüber dürfte also viel diskutiert werden, wobei andere Punkte dafür relativ schnell abgehakt sein werden, oder?
Genau, zum Beispiel beim Mindestlohn. Das war ja der Wahlkampfschlager von Olaf Scholz. 12 Euro Minimum pro Stunde. Und darunter kann Scholz nicht gehen, das weiß auch die FDP. Die Liberalen wollen eigentlich keine staatliche Regelung des Mindestlohns, sondern dass das Arbeitgeber und Gewerkschaften unter sich ausmachen. Aber ich denke, daran wird's nicht scheitern. Scholz muss der FDP dann eben an anderer Stelle was anbieten. Beim Klimaschutz geht's vor allem um das Wie. Auch da wird man sich wahrscheinlich zusammenraufen können. Zumindest was das Tempolimit 130 auf Autobahnen angeht, haben SPD und Grüne möglicherweise schon eingesehen, dass das nicht an erster Stelle steht.
Armin Laschet und die Union dürfen bei alledem nicht mitreden. Die Bundesfraktion von CDU-CSU diskutiert heute darüber, wie es überhaupt nach dem Wahldebakel weitergehen soll. Gibt's da heute eine Grundsatzentscheidung?
Ja, das könnte durchaus sein. Die Union muss jetzt klären, ob sie weiterhin für mögliche Jamaika-Gespräche bereitsteht oder nicht. CSU-Chef Söder hatte ja gestern gesagt, die Union müsse die Entscheidung von FDP und Grünen als klare Vorentscheidung für die Ampelkoalition sehen. Die Frage ist nur, sieht das die CDU genauso? Es geht ja immerhin um die Zukunft ihres Parteichefs Armin Laschet.
Die Infos von Noah Theiss, dank dir. Bei all diesen Gesprächen in diesen Tagen wird natürlich viel taktiert. Wie wichtig ist da die richtige Vorgehensweise? Welche Taktiken spielen da gerade eine Rolle? Wie wichtig sind die persönlichen Beziehungen der Beteiligten oder auch ganz simple Dinge wie der richtige Raum, in dem verhandelt wird oder auch das Essen? All das erläutert uns jetzt Professor Markus Föth von der Verhandlungshochschule Negotiation Academy in Potsdam. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Föth, was kann solche Verhandlungen am Ende entscheiden? Nur die Inhalte oder auch Dinge wie die Uhrzeit, die Raumwahl, Smalltalk am Rande oder Gebäck auf dem Tisch?
Zunächst mal, glaube ich, ist die entscheidende Frage, wer sitzt überhaupt in diesem Raum? Ich glaube, wenn die Spitzen von SPD, Grünen und FDP in sehr kleinem Kreis beisammensitzen, dann sind solche atmosphärischen Dinge auch wichtig. Macht man das abends um 9 und es gibt belegte Brötchen oder geht man mal gemeinsam vor die Tür oder auf den Balkon und schnappt gemeinsam frische Luft, da mag sowas wichtig sein. In den jetzt stattfindenden Sondierungsgesprächen, wo meines Wissens nach 26 Personen teilnehmen, ist es eher relevant, wie der Arbeitsmodus ist. Also wie schafft man es eigentlich, eine so große Schar von Mitverhandlern oder Beisitzern zu organisieren, dass das nicht im Tohuwabohu endet? Denn aus Verhandlungssicht ist es eigentlich fast unmöglich, mit 26 Personen zeitgleich in Verhandlungen sich zu befinden.
Wie macht man das am besten in einer so großen Gruppe?
Entweder auf jeder Seite gibt es nur ein, zwei Verhandlungsführer und die restlichen Beteiligten sind eigentlich nur Zuschauer. Oder aber man muss in Arbeitsgruppen sich organisieren, weil das sind ja nun nicht irgendwelche sozusagen Lehrlinge, sondern das sind Ministerpräsidenten, das sind Parteivorsitzende, das sind Generalsekretäre, also alles Leute, die es gewohnt sind, mitzureden. Und da muss man eine straffe Organisation haben. Die halte ich jetzt bei diesen Sondierungsgesprächen für einen ganz wichtigen Faktor. Auf der Top-Entscheider-Ebene, da kommt es dann sicherlich auch auf atmosphärische Dinge an, also was auf den belegten Brötchen sozusagen liegt.
Nun wird ja erstmals ein Dreierbündnis im Bund verhandelt. Welche Dynamik kommt dadurch neu in solche Gespräche?
Ja gut, wir haben ja schon gemerkt, dass im Grunde drei Parteien eine zusätzliche Möglichkeit beinhalten, nämlich 2+1. FDP und Grüne haben es vorgemacht, sie haben Vorabsprachen vorgenommen und natürlich jetzt in der Dreierkonstellation muss die FDP aufpassen, dass es nicht sehr viele bilaterale Absprachen zwischen Grünen und SPD gibt, denn inhaltlich sind Grüne und SPD natürlich näher beisammen und sie werden natürlich nach außen hin weiterhin auch diesen Schulterschluss mit der FDP fahren und auch die Grünen werden vielleicht so ein bisschen janusköpfig unterwegs sein, einerseits mit der FDP öffentlich liebäugeln, aber andererseits hinterm Rücken auch mit der SPD bilateral Vorabsprachen vornehmen, um eben grün-sozialdemokratische Politik stärker in dieser Dreierkonstellation umzusetzen. Also von daher glaube ich, eine Dreierkonstellation birgt schon zusätzliche Komplexität, aber auch zusätzliche einfach verhandlungsstrategische Möglichkeiten in sich. Und von daher ist das nicht nur Neuland, sondern eine sehr spannende Geschichte, die wir da gerade beobachten können.
Okay, wo sehen Sie denn die größten Gefahren, dass die Ampelverhandlungen scheitern?
Ich glaube, zunächst mal in einer Dreierkonstellation, das kennt jeder, der mehrere Kinder hat. Wer drei Kinder hat, der weiß davon, ein Lied zu singen, dass wenn zwei Kinder sich zusammentun, das eine Kind schnell beleidigt ist. Und das sehe ich auch hier in der Grundkonstellation. Es wird eine Kunst sein, dass man nicht die FDP jetzt inhaltlich an den Rand drückt, weil das hat schon mal vor 4 Jahren dazu geführt, dass die FDP die Reißleine gezogen hat. Der zweite Punkt ist, alle Beteiligten müssen jetzt sehr vorsichtig sein, wenn sie die Grenzen dessen, was mit ihnen machbar ist, formulieren werden. Also sobald man bei den Themen Sprüche hört, wie sowas geht mit uns nicht, wir bestehen darauf, das sind alles Schwierigkeiten, weil man dann von diesen Positionen schwer nur noch runterkommt. Aber bei diesen wichtigen Themen wird man Kompromisse eingehen müssen. Und deshalb also können die Kompromisse ja nur entweder so aussehen, dass man sich in der irgendwie gearteten Mitte verständigt, also jeder sich bewegt, oder der eine sich bei dem einen Thema bewegt und der andere bei dem anderen Thema sich bewegt.
Ja, und am Ende muss man ja quasi auch wieder mit uns Wählern oder auch den eigenen Anhängern verhandeln über das Ergebnis, damit wir das auch akzeptieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kompromisse sind natürlich immer irgendwie auch Öl ins Feuer dessen, was man vor der Wahl als Wahlversprechen gegeben hat. Also wenn die FDP zum Beispiel gesagt hat, Steuererhöhung wird es mit uns nicht geben, wird es auch eine Kunst sein, die Kompromisse und die Zugeständnisse so zu verkaufen oder so erstmal zu formulieren, dass sie nicht zentralen Wahlversprechen der beteiligten Parteien zuwiderlaufen. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, samtweich kommuniziert werden kann, dass man sagt, ja, wir haben jetzt sozusagen richtige Steuererhöhungen verhindert. Das, was ihr jetzt erlebt, das ist eigentlich nicht eine wirkliche Steuererhöhung oder nur für ganz bestimmte Teile, für die Mehrzahl der Leute eben nicht. Also es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, das, was da ausgehandelt wird, auch mit diesen zentralen Wahlversprechen in Übereinstimmung zu bringen.
Ein Wort zur Union, die steht ja erstmal ausgebotet draußen. Armin Laschet sagt da eher, wir stehen jederzeit bereit. Markus Söder sagt, nee, wir sind jetzt erstmal draußen, macht ihr mal. Was ist verhandlungstaktisch klüger?
Sich zu sehr anzubiedern, ist verhandlungsstrategisch für die CDU-CSU nicht der richtige Weg. Damit stärkt man im Grunde Grüne und FDP. Damit können sie gegenüber der SPD mehr rausholen und damit können sie dann am Ende auch im Grunde die Ampel schneller realisieren. Wenn man sich mehr zurückhält oder gar erstmal sagt, wir sind jetzt draußen, schwächt das Grüne und FDP. Sie merken es ja, die FDP betont jetzt bei allen Gelegenheiten, dass Jamaika ja noch in Frage kommt, um im Grunde gegenüber SPD und Grünen irgendeinen Faustpfand in der Hand zu behalten. Und da glaube ich, dass es strategisch viel besser ist, das, was der Söder gerade vorschlägt, zunächst mal zu sagen, dann macht mal, wir sind jetzt draußen, weil das schwächt Grüne und FDP. Und das macht eine Jamaika-Koalition wieder ein Stück weit realistischer.
Was kann man denn als Normalbürger von all diesen Verhandlungstaktiken auf höchster politischer Ebene lernen? Also kann man davon irgendwas in den eigenen Alltag integrieren?
Ich glaube schon, dass man an diesen großen Verhandlungen auch für kleine Verhandlungen einiges mitnehmen kann. Das Thema Vertrauen, wie wichtig es ist, um einen guten Deal hinzubekommen, dass man irgendwie auch mit dem Gegenüber ein Vertrauensverhältnis braucht. Und schließlich glaube ich, dass man, wie eben schon mal erwähnt, aufpassen muss, vor Verhandlungen zu rabiat Verhandlungspositionen zu benennen. Dann droht einem nämlich Gesichtsverlust, wenn man hinterher davon abweichen will. Also als Beispiel, wenn ich ins Geschäft gehe und einen Anzug mir kaufen will und der kostet 250 Euro und ich sage zum Verkäufer, ich habe aber nur 220 Euro, geben Sie es mir auch zu dem Preis, dann habe ich die Position sehr hart eingenommen. Und wenn der jetzt sagt, sorry, aber 220 Euro können wir nicht machen, stehe ich im Grunde in dem Problem, dass ich jetzt eigentlich gehen müsste. Und von daher ist es viel geschickter, Positionen nicht zu hart einzunehmen, keine roten Linien aufzumachen, weil man dann eben auch nicht hinterher Gefahr läuft, an diesen roten Linien selber zu scheitern.
Sagt der Verhandlungsexperte Professor Markus Föth. Vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
Ja, danke, tschüss.
65% der Bevölkerung in Deutschland ist mittlerweile vollständig gegen Corona geimpft. Das entspricht etwas mehr als 54 Millionen Menschen. Viele von ihnen haben sich für den Impfstoff von Johnson & Johnson entschieden, denn der große Vorteil daran, mit nur einer Dosis hat man bereits vollen Impfschutz. Bei den anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig. Das war bislang zumindest die Annahme. Heute teilt die Ständige Impfkommission mit, der Impfschutz von Johnson & Johnson sei ungenügend. Marius Fraune aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Wie kommt es denn zu dieser Kehrtwende?
Hintergrund dieser Entscheidung sind die sogenannten Impfdurchbrüche, also die Menschen, die trotz Impfung an Covid-19 erkranken, teilweise auch einen schweren Verlauf durchmachen. Die STIKO sagt, im Verhältnis zur Zahl der verabreichten Dosen würden in Deutschland die meisten dieser Ansteckungen bei Geimpften mit Johnson & Johnson verzeichnet. Zudem sei die Wirksamkeit gegen die vorherrschende Delta-Variante im Vergleich zu anderen Corona-Impfstoffen gering. Die STIKO spricht letztlich von ungenügendem Impfschutz. Diese Empfehlung ist allerdings noch nicht endgültig. Schlussentwurf werde nun mit Fachkreisen und Bundesländern diskutiert, heißt es.
Was heißt das denn jetzt für die vielen Millionen Menschen, die sich auf den Impfschutz von Johnson & Johnson verlassen?
Also wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, sollte laut STIKO eine zusätzliche mRNA-Dosis für einen besseren Schutz erhalten. Diese könnte ab 4 Wochen nach der Johnson-Impfung erfolgen, heißt es. Laut Robert-Koch-Institut sind bislang bundesweit mehr als 3,2 Millionen Dosen verabreicht worden. Die STIKO hat zudem noch eine weitere Empfehlung ausgegeben für Senioren ab 70. Für sie wird nun die sogenannte Auffrischungs- oder Booster-Impfung empfohlen. Gleiches gilt auch für Bewohner und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Auch ihnen könne aufgrund des erhöhten Ausbruchsrisikos die Drittimpfung verabreicht werden.
Und auch die Impfquote ist heute großes Thema. Ich habe es eingangs gesagt, Marius. Aktuell liegt die bei 65%, wobei das Robert-Koch-Institut inzwischen von einer höheren Quote ausgeht.
Genau, ganze 5% mehr Geimpfte sollen es sein, sagt das RKI. Das gebe Sicherheit für Herbst und Winter, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das macht es auch möglich, dass wir aus heutiger Sicht, vor allem eben, wenn es keine neuen Varianten gibt, mit den Maßnahmen, die wir haben, 3G im Innenraum, vor allem auch Schutzmasken in Bus und Bahn, dass wir aus heutiger Sicht keine weiteren Beschränkungen in Herbst und Winter brauchen werden, um gut durch diese Zeit zu kommen, ohne das Gesundheitswesen zu überlasten.
Und die 5% mehr, die kommen laut Spahn daher, dass zahlreiche Impfungen nicht gemeldet wurden.
Es wird auch immer mal wieder vorgekommen sein, dass etwa nach Impfungen in einem Pflegeheim das mobile Impfteam vielleicht gesagt hat, okay, die Papierdinge, das Eingeben ins System, das machen wir morgen und dann ist es das Wochenende geworden und dann ist es gar nicht mehr passiert. Das kann bei so einer großen Kampagne immer mal wieder vorkommen.
Damit sei nun eine hohe Impfquote erreicht, so der Minister. Er gehe davon aus, dass im Frühjahr Normalität und Freiheit zurückkehren könnten, sofern es bis dahin keine neue Variante gibt.
Der Überblick von Marius Fraune. Vielen Dank. Leider sind wir noch nicht so weit. Noch gelten die Corona-Regeln. Und die große Frage, die aktuell unsere Freizeit bestimmt, ist ja 3G oder 2G. Vieles findet inzwischen mit der 2G-Regelung statt, also geimpft oder genesen. Auch in der Gastro wird überlegt, ob ein Corona-Test überhaupt noch ausreicht. Ein Gastronom aus dem pfälzischen Herxheim am Berg übernimmt jetzt für seine Weinlounge die 2G-Regelung. RPA1-Reporterin Lea Wegerle.
Alexander Bröhl empfängt in seiner Weinlounge dann nur noch geimpfte und genesene Gäste. Die Masken- und Abstandspflicht entfällt und Tische können enger gestellt werden. Dann haben auch wieder mehr Gäste Platz. Aber bevor diese Entscheidung getroffen wurde, musste eine Bilanz her.
Dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben eine Woche lang mal geschaut, wie viele Leute eigentlich mit Tests so in die Alex-Weinlounge kommen. Dann haben wir gemerkt, dass wir teilweise überhaupt keine Tests haben. Wahrscheinlich ist unsere Zielgruppe alle geimpft und deswegen habe ich mich für die 2G-Regel entschieden.
Aber nicht nur wirtschaftlich lohnt sich die 2G-Regelung für Alexander Bröhl, auch die Gäste profitieren.
Ich habe sogar Gäste, die ganze Zeit überhaupt nicht fortgingen, weil sie halt Angst hatten. Die kommen jetzt und hurra und es ist endlich wieder Normalität da. Und der Laden, auch letztes Wochenende, Sonntag war so ein schlechtes Wetter gewesen. Drin war alles wie früher und es hat so einen Spaß gemacht. Nur Leute, die Lachen ins Gesicht haben und fanden es einfach toll.
Alexander Bröhl musste auch Kritik für die 2G-Regelung einstecken. Für ihn aber war es die richtige Entscheidung.
Jeder Gastronom für sich muss jetzt entscheiden. Vor allen Dingen auch Betriebe, die sagen, wir haben relativ junge Leute bei uns. Das wäre für uns ein Genickbruch, kann ich nachvollziehen. Wäre jetzt jeden Tag 40, 50 Tests gewesen um den Dreh, dann hätte ich das wahrscheinlich auch noch gemacht. Aber so macht es für mich keinen Sinn, die 3G-Regel bei uns weiter einzuführen.
Also 2G, vielleicht nicht für jedes Restaurant geeignet. Alex Weinlounge aber profitiert von der Regelung.
Die Infos von Lea Wegerle. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Morgen gibt's schon mal zum Vormerken eine neue Spezialfolge unseres Podcasts. Darin befassen wir uns mit dem Vorwurf einer ehemaligen Facebook-Managerin, die sagt, Facebook und Instagram zerstören unsere Jugendlichen. Denn tatsächlich, immer mehr junge Menschen werden depressiv, entwickeln Essstörungen, denken über Suizid nach. Welche Rolle spielen die sozialen Medien dabei? Woran erkenne ich, ob mein Kind einfach nur mies drauf ist oder ob es schon gefährlich wird? Wie kann ich gegensteuern? Wo finde ich Hilfe und Anlaufstellen? All das und vieles mehr beleuchten wir in der morgigen Ausgabe mit einer Betroffenen, mit der Cyberpsychologin Katharina Katzer und der Deutschen Depressionshilfe. Sehr spannendes Thema, sehr spannende Gespräche. Jetzt schon mal vormerken, morgen Nachmittag online hier im Podcast. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns direkt abonniert, uns folgt, dann kriegt ihr jeden Tag unser ausführliches Info-Update ganz automatisch. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.